Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir leben in einer Zeit, in der alles immer schneller geht. Früher, da gab es zum Beispiel einen Waschtag, da hat man den ganzen Tag gewaschen. Heute stellt man die Waschmaschine an und kann alles Mögliche nebenher machen. Geht alles schneller. Man kann per WhatsApp, per Mail in Sekundenschnelle die ganze Welt erreichen. Die Postkutsche braucht da ein bisschen länger. Wenn man so alte Filme sieht, ich weiß nicht, ob ihr das mal so gemacht habt, mal so einen Film gesehen, der 30, 40, 50 Jahre alt ist, hat man den Eindruck, ach, das dauert so lange, bis da was passiert. Heute ist alles viel schneller geschnitten. Und natürlich, als Bahnfreund muss ich noch erwähnen, der ICE von Frankfurt bis Köln braucht eine Stunde, Tempo 300, wäre früher undenkbar gewesen. Als 1835 zwischen Nürnberg und Fürth die erste deutsche Eisenbahn eingeweiht wurde, da wurde gewarnt, die hohe Geschwindigkeit könnte für den Menschen schädlich sein. Der Zug fuhr etwa 40 Kilometer. Also alles geht schneller. Trotzdem haben viele den Eindruck, ich habe viel weniger Zeit. Man steht ständig unter Strom. Ein Termin jagt den nächsten. Stress und die damit zusammengehörenden Krankheitssymptome sind zu einer Art Volkskrankheit geworden. Und wie ist das in der Gemeinde? Haben wir in der Gemeinde vielleicht auch manchmal Stress, dass wir sagen, ich muss noch das machen und das machen und jener Termin und jene Sitzung und das noch und das noch und das noch? Kann die Bibel da helfen? Wir haben heute einen vorgeschlagenen Predigttext, der uns berichtet von einer Frau, die auch im Stress war. Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Als sie aber weiterzogen, kam er, Jesus, in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Amen. Wir hören hier von einem Dorf, das Dorf wird hier nicht namentlich genannt. Der Vergleich mit Johannes 11 und 12 zeigt aber, dass es sich um Bethanien handelt. Bethanien, das liegt am Ölberg und ganz in der Nähe von Jerusalem. Vielleicht ganz interessant, nur so als Detail am Rande. Diese Geschichte zeigt, dass Jesus tatsächlich auch schon vor seiner Kreuzigung in Jerusalem war. Mancher sagt ja, wieso, ist das was Besonderes? Wenn wir die Evangelien nämlich vergleichen, stellen wir fest, dass Matthäus, Markus und Lukas berichten, dass Jesus sozusagen ja immer unterwegs ist nach Jerusalem und dann am Schluss gipfelt alles in Kreuz und Auferstehung Jerusalem. Vorher ist er aber nicht da. Im Johannesevangelium ist er schon vorher dreimal in Jerusalem. Beginnt schon Johannes 2 mit der Tempelreinigung, da der Tempel in Jerusalem stand, zweifelsfrei, muss er also da schon vorher da gewesen sein. Da fragt man sich, was stimmt jetzt? Und vermutlich zumindest war es so, dass Matthäus, Markus und Lukas den Stoff, den sie hatten, sachlich geordnet haben, theologisch geordnet haben, sodass alles auf den Höhepunkt in Jerusalem zuläuft, während Johannes berichtet hat, wie es eben historisch war, dass Jesus eben vorher schon in Jerusalem war. Und diese Geschichte, die auch eben heute auch aus Lukas spielt, zeigt, dass eben auch bei Lukas indirekt angedeutet wird, ja, Jesus war auch vorher schon da. Das ist keine Bibelkritik, aber dass wir eben einfach sehen, es gibt unterschiedliche Formen, den Stoff anzuordnen, auch in den Evangelien. Das nur so in Klammern. Wir sind am Ölberg, da hat man eine wunderschöne Sicht auf Jerusalem. Wer in Israel war, wir waren ja zweimal da, der kann das bestätigen. Und hier lebten also Martha und die Schwester Maria. Diese Martha war offensichtlich auch relativ vermögend, denn sonst hätte sie Jesus nicht einfach so aufnehmen können in ein eigenes Haus. Sie konnte auch selbstständig entscheiden als Frau hier an dieser Stelle, also schon eine bemerkenswerte Frau. schauen wir uns nun diese Geschichte an unter der Überschrift oder dem Thema Stress. Und als Thema nehmen wir, wie du stressfreier leben kannst. Zwei Dinge dazu aus unserem Text. Das erste, mach dir selbst keinen Stress. Wie kommt das, dass wir oft so viel Stress haben? Wo wir doch vieles so schnell erledigen können. Natürlich, es sind Aufgaben dazugekommen, die es früher nicht gab. Aber ist es nur das? Sind es nur die Termine, die uns vorgegeben werden? Ich habe den Eindruck, dass wir uns oft auch selbst Stress machen. Zum Beispiel dadurch, dass wir Angst haben, was denken die anderen von uns? Was denken die anderen zum Beispiel, wenn Haus und Garten nicht immer tipptopp sind? Und das Allerschlimmste für Leute, die Gäste bewirten, wir sehen es hier in unserer Geschichte, stellt euch vor, es kommen Gäste und das Essen reicht nicht. Ich habe das tatsächlich mal erlebt bei einer Hochzeit, nicht hier in der Gemeinde, das Essen war alle. Peinlich. Ja, und wenn alles aufgegessen wurde, denkt man, naja, hat bestimmt nicht gereicht. Man hätte ja bestimmt noch mehr essen wollen. Natürlich ist es schön, wenn man sich Mühe gibt für Gäste. Es ist ja auch ein Ausdruck der Liebe, für andere da zu sein, sie zu bewirten. Liebe geht durch den Magen, heißt es ja. Insofern Dankeschön nochmal an alle, die was mitgebracht haben, dass wir auch in der Gemeinde diese Liebe durch den Magen erfahren. Aber könnte es sein, dass wir vielleicht manchmal übertreiben und dass wir dann gar nicht so sehr an die Gäste denken, sondern mehr an uns selbst, dass ich als der große Gastgeber dastehe? Manchmal gibt es auch fast eine Art Inflation an dieser Stelle. Man kann das manchmal beobachten bei Hauskreisen, nicht, wenn so der Ort wechselt, wo man sich trifft. Der erste stellt ein paar Plätzchen hin, der sagt, ach, nächste, der zweite sagt, naja, also ein bisschen was Herzhaftes wäre auch ganz gut, noch ein bisschen Wurst oder irgendwas. Und der dritte, naja, so wenn es kalt ist, was Warmes ist ja eigentlich auch ganz schön. Und dann wird das immer mehr, weil man Angst hat, man könnte ja sozusagen zurückfallen. Martha ist hier auch so ein Beispiel. Vers 40 steht, sie machte sich viel zu schaffen. Wahrscheinlich hat sie gedacht, jetzt kommt Jesus. Ach, wie es hier aussieht. Muss schnell noch was aufräumen, schnell noch sauber machen und was, muss noch was auf den Tisch. Was soll Jesus sonst von mir denken? Ich nehme ein anderes Beispiel, wo das vielleicht vorkommen kann, dass wir uns selbst Stress machen, wenn wir Kinder haben. Viele Eltern von Kindern und Jugendlichen sollten am besten einen Taxischein machen. Ständig ist man unterwegs, Kinder hierhin bringen, Kinder da abholen, das noch koordinieren, vielleicht noch bei mehreren Kindern. Das sind auch alles schöne Dinge. Aber auch da einfach mal die vorsichtige Frage, könnte es sein, dass es manchmal des Guten zu viel ist? Dass wir unsere Kinder damit erdrücken, was sie alles noch machen können und wie wir sie fördern können und das und das und das. Und man setzt sie vielleicht doch unter Stress. Und es könnte auch sein, dass es schön ist, einfach mal draußen auf der Straße zu spielen wie früher. Manchmal habe ich den Eindruck, es gehört schon fast zum guten Ton, Stress zu haben. Wenn einer einen leeren Terminkalender hat, stimmt irgendwas nicht? Ist der faul oder krank? Wer aber sagen kann, ja gestern habe ich das gemacht, jetzt das und morgen kommt das und das und das, ja der hat Ansehen. Das ist ja toll, was du alles machst. Könnte es sein, dass wir den Eindruck haben, wir sind gar nicht richtig etwas wert, wenn wir keinen Stress haben? Auch in der Gemeinde? Der Unternehmensberater Peter Barrenstein sagt, die Frage drängt sich auf, ob die heute übliche Erreichbarkeit, das ewige Handyklingeln, wirklich Ausdruck einer erfolgreichen Vernetzung mit anderen ist oder nicht vielmehr Verdrängung einer existenziellen Angst, unbedeutend zu sein und vergessen zu sein. Gute Frage, finde ich. Wovon leben wir? Leben wir von Gottes Liebe oder leben wir davon, dass andere uns wichtig finden, dass wir viele Nachrichten bekommen, dass wir viele Termine haben? Noch ein Zitat, und zwar von dem früheren Herner Superintendenten Fritz Schwarz, der schreibt, ich weiß natürlich, dass ein mit Terminen vollgespickter Terminkalender heutzutage erhebliches soziales Prestige verleiht. Dennoch möchte ich Ihnen vorschlagen, dass wir uns lieber an Jesus festhalten, als daran, dass wir keine Zeit haben. Auch ein schönes Zitat. Also wir machen uns oft selbst Stress. Manchmal machen wir uns auch gegenseitig Stress, indem wir andere mit überhöhten Erwartungen konfrontieren. Das sehen wir ja auch hier bei Martha. Die macht sich nicht nur selber Stress, sie sagt also, hey, die Maria, die soll mir gefälligst helfen. Es gibt ein Phänomen, das wird in der Gemeindeaufbauliteratur Gabenprojektion genannt. Was heißt das? Das heißt, dass einer eine Gabe hat, und das ist ja wunderbar, aber weil er selber diese Gabe hat oder sie, dann denkt, ach, das ist ja ganz einfach, das muss ja eigentlich jeder können. Nicht? Manche hat zum Beispiel die Gabe, mit anderen über den Glauben zu sprechen, besser als andere. Der kann also ohne Probleme jemanden ansprechen, an der Wursttheke, auf den Glauben. Und erwartet dann von anderen, dass die das auch machen. Ja, bist du ein richtiger Christ, wenn du nicht jedes Mal an der Wursttheke über den Glauben ins Gespräch kommst? Aber wenn jemand diese Gabe nicht hat, dann wirkt das eher künstlich und setzt unser Stress. Es gibt tatsächlich auch die Gabe der Gastfreundschaft. Manche blühen richtig auf, wenn sie Gäste bewirten können. Andere sagen, was für ein Stress. Auch da, dass wir eben nicht uns gegenseitig Stress machen, indem wir erwarten, der andere muss genau das können, was ich auch kann. Und so hat es ja die Martha hier gemacht. Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Also, Martha erwartet von Maria, dass sie diese gleiche Gabe auch hat. Also, lasst uns an der Stelle uns auch gegenseitig freigeben, dass der andere seine Gaben, dass die andere ihre Gaben einsetzen kann, aber nicht alles das, was ich kann. Und auch, dass wir uns verabschieden vom Perfektionismus. Natürlich ist es gut, dass wir alles einbringen, gerade in der Gemeinde, dass wir das Beste geben für den Herrn. Aber dass wir nicht uns selber oder andere unter Druck setzen, wenn mal irgendwas schief läuft. Ja, wieso hast du das nicht? Und so. Und dann hat man den Stress. Und oft entsteht auch noch Streit dazu. Wenn Jesus jetzt nicht da gewesen wäre in unserer Geschichte, hätte es zwischen Martha und Maria eine kräftige Auseinandersetzung gegeben. Wir sehen auf verschiedene Weise, Stress ist ganz oft hausgemacht. Dass wir uns selbst unter Druck setzen, andere unter Druck setzen und dann so dieser Eindruck entsteht, ich muss das noch und das noch und das noch, sonst bin ich nichts wert oder nicht anerkannt. Und letztlich fixieren wir uns damit auf uns selber. Schade, wenn wir uns das Leben auf diese Weise schwer machen. Also mach dir selbst keinen Stress. Das Zweite, setz die richtigen Prioritäten. Martha hätte sich gewünscht, dass Jesus gesagt hätte, ja, du hast recht, ich werde mein ernstes Wort mit der Maria reden. Aber das tut er nicht. Im Gegenteil, er stellt sogar Maria hier als Vorbild hin. Sie hat das bessere Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden, Vers 42. Das heißt, das, was Maria tut, ist wichtiger. Und was tut sie? Sie sitzt einfach da und hört Jesus zu. Übrigens interessant, dass sie das als Frau tut. Sie tut nämlich hier genau das, was Jünger tun. Diese Formulierung, die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu, entspricht dem, was damals ein Schüler eines jüdischen Rabbi tat. In Apostelgeschichte 22, Vers 3, da schreibt Paulus, dass er zu den Füßen Gamaliels unterwiesen wurde. Gamaliel war damals ein besonders berühmter Rabbi. Das heißt also, schon durch diese Formulierung wird hier deutlich, dass auch Frauen Jünger oder Jüngerinnen von Jesus sein konnten und waren. Wir haben in der Lesung gehört, Lukas 8, dass uns sogar namentlich einige Frauen genannt werden, die Jesus nachfolgten. Sie gehörten zwar nicht zum inneren Zwölferkreis, aber es gab neben dem inneren Zwölferkreis auch einen erweiterten Kreis und da waren Frauen dabei. Wir sehen am Beispiel der Maria, ein Jünger, eine Jüngerin von Jesus sein bedeutet zuerst Jesus zuhören. Und zwar auf seine Zusagen hören. Und das möchte er Ihnen und dir heute Morgen mitgeben. Dass er dir sagt, du darfst zu mir gehören. Du darfst mir vertrauen. Du darfst bei mir zur Ruhe kommen. Ich frage nicht zuerst danach, was du tust. Ich frage nicht zuerst danach, ob du allen Erwartungen gerecht geworden bist. Ich frage auch nicht danach, was du selber von dir denkst, sondern ich habe dich so sehr lieb, dass ich mein Leben für dich gegeben habe am Kreuz. Für all deine Schwachheit, für all deine Schuld bin ich gestorben. Diese Zusage möchte Jesus jedem Einzelnen ganz persönlich heute Morgen sagen. Jetzt fragt vielleicht mancher, ja, aber hat die Martha nicht auch recht? Reicht das denn so, sich einfach nur hinzusetzen? Müssen wir nicht auch was tun? Natürlich ist es manchmal und oft auch angebracht, praktisch etwas zu tun. Wenn einer Not ist, dann ist praktische Hilfe angesagt. Und da hätte Jesus garantiert auch nichts dagegen gesagt. Übrigens hatte er auch nichts gegen Martha. Im Johannesevangelium, da lesen wir Johannes 11, Jesus hatte Martha lieb und ihre Schwester. Hier wird also an dieser Stelle Martha ausdrücklich namentlich genannt, Maria aber nicht. Offensichtlich schätzte Jesus Martha. Er schätzte auch ihre Art zuzupacken. Er schätzte, dass sie für andere da war. Aber alles zu seiner Zeit. Hier in unserer Geschichte, wo Jesus kam, da war es jetzt erst einmal wichtig, auf ihn zu hören. Später vielleicht etwas anderes. Übrigens ist es interessant, wenn wir im Lukas-Evangelium sehen, wo diese Geschichte steht von Martha und Maria. Direkt vor dieser Geschichte steht die Geschichte vom barmherzigen Samariter, wo einer unter die Räuber fällt und ein Samariter, wo andere sagen, ach, das ist ein ganz komischer, der hilft ihm. Und Jesus sagt, das ist wichtig, konkrete Hilfe. Beides steht also zusammen, konkrete Hilfe und das Hören auf Jesus. Also es geht nicht darum, das Handeln abzuwerten, sondern es geht um die richtigen Prioritäten. Ich fantasiere mal, als Jesus wieder weg war, da musste auch wieder aufgeräumt werden. Und dann wäre es sicherlich nicht richtig gewesen, wenn Maria gesagt hätte, ach Martha, kannst du das nicht machen? Das ist nicht mein Ding, so zu arbeiten, ist nicht meine Gabe. Da hätte Jesus sicher was anderes gesagt. Aber entscheidend ist, was ist jetzt eben dran? Und was hat Priorität? Das Problem, wenn wir Stress haben, ist, dass wir oft so ratter, ratter, ratter einmal denken, das muss ich tun, das muss ich tun, das muss ich tun, das muss ich tun. Dann funktionieren wir irgendwie so. Aber wir fragen viel zu selten, was ist eigentlich wirklich wichtig? Nicht? Es ist vieles dringend, aber das wirklich Wichtige fällt dann oft unter den Tisch. Und das Wichtigste, das Allerwichtigste ist es, auf Jesus zu hören, seine Liebe zu hören, von ihm Kraft zu bekommen, von ihm sich zeigen lassen, was dran ist. Ich habe den Eindruck, die meisten von uns sind eher Martha-Typen als Maria-Typen, würde ich es mal nennen. Das ist so der Trend in unserer Gesellschaft. Du musst was leisten, du musst was bringen. Wer was bringt, der ist was wert. Da können wir von Maria lernen. Lernen, dass es das Allerwichtigste ist, vor allem tun, dass wir zu Jesus gehören, seine Jüngerinnen und Jünger sind, auf ihn hören, auf sein Wort, gerade wenn wir Stress haben. Und wir haben ja in diesen Tagen nicht nur den persönlichen Stress, wir haben auch den Stress, wenn wir sehen, was in der Welt passiert. Die Unsicherheit. Wie geht es weiter in der Ukraine? Wie geht es weiter in Europa? Wie geht es weiter im Verhältnis mit Amerika? Und viele haben Ängste. Könnte es sein, dass gerade das unser neuer Anstoß sein kann, zu sagen, wir wollen auf Jesus hören, uns ihm anvertrauen? Denn das ist ja das Großartige, dass wir wissen, wenn wir zu ihm gehören, wir haben einen Herrn, der über allen Herren dieser Welt steht, über allen, die so mächtig scheinen. Über aller Ungerechtigkeit, über allem Krieg steht der Herr. Und ihm können wir wirklich vertrauen in unsicheren Zeiten. Was heißt das konkret? Sollen wir jetzt einfach nicht mehr arbeiten und nur noch Bibel lesen? Natürlich müssen wir das eine oder andere tun. Aber wir können immer fragen, welchen Raum hat Gottes Wort, hat die Bibel, hat Jesus in meinem Alltag? Wie wäre es, sozusagen Inseln der Ruhe zu schaffen? Vielleicht morgens eine Zeit der Stille oder mittags oder abends, wo es im Tageslauf passt, und ganz neu sagen, Herr, ich will auf dich hören. Was willst du mir heute sagen? Und wie oft habe ich das schon gehört, dass Leute mir sagten, ich habe das und das gelesen in der Bibel und genau in meine Situation hinein hat Gott gesprochen. Wir haben jetzt ab Mittwoch die Passionszeit oder auch Fastenzeit genannt. Eine Zeit, wo wir daran denken, dass Jesus den Weg zum Kreuz gegangen ist und wo viele Christen sagen, ich verzichte bewusst auf etwas. Nicht nur um des Verzichts willen, sondern um sich neu auszurichten auf Jesus. Überlegen Sie, überlege du, auf was möchte ich vielleicht verzichten, um Zeit und Ruhe für Jesus zu haben? Wir lesen auch im Neuen Testament öfter, dass Beten und Fasten sich ergänzt, dass das Fasten Konzentration gibt beim Beten. Vielleicht kann es gut sein, gerade in dieser Zeit, aber auch sonst, auch mal längere Zeit der Ruhe zu haben, Zeit mit Jesus. Das kann sehr unterschiedlich aussehen. Es gibt auch verschiedene Formen, was Menschen, was Christen da gut tut. Mancher sagt, mir tut es gut, in der Natur zu sein und ganz bewusst auf Gottes Stimme zu hören. Mancher genießt es, ein gutes Buch zu lesen, ein christliches Buch. Wieder andere werden oft durch Musik angesprochen, zum Beispiel indem sie christliche Lobpreislieder hören. Psalmen sind ja eigentlich auch Lieder. Also es gibt ganz verschiedene Formen, wie wir Zeit haben können mit Gott, mit Jesus. Es gibt kein Patentrezept, das kann so oder so aussehen, aber wichtig ist, es ist Zeit mit Jesus, es ist Zeit mit seinem Wort, es ist Zeit zum Gebet. Und wie wäre es, diese Zeiten auch in den Terminkalender zu schreiben oder ins Handy? Als ein Termin, so wie andere Termine auch. Nicht mit weniger Priorität, eher mit mehr. Dass ich zum Beispiel, wenn einer sagt, kannst du dann, nein, da kann ich nicht. Da habe ich einen Termin. Ein Termin mit meinem Herrn. Übrigens steht an der Stelle, wo Luther hier übersetzt, du hast viel Sorge und Mühe im griechischen Urtext. Du sorgst und beunruhigst dich über vieles. Das ist das Problem, dass wir oft von so vielen Dingen abgelenkt werden. Diese kleine Sorge, dieses kleine Problem und das müssen wir auch noch machen und den müssen wir noch anrufen. Und dann fällt das so oft unter den Tisch, was eigentlich wichtig ist. Übrigens nicht nur für uns persönlich, auch als Gemeinde. Auch als Gemeinde kommen wir auch in unruhigen Zeiten für die Kirche nur weiter, wenn wir uns gemeinsam neu ausrichten auf Gott, auf Jesus, auf sein Wort. Daran hängt die Zukunft. Mancher sagt, hört sich ja gut an, aber ich habe gar keine Zeit dafür. Wann kann ich denn auch noch dafür Zeit haben? Ich glaube, die Rechnung stimmt so nicht. Luther hat einmal gesagt, heute habe ich besonders viel zu tun, also muss ich besonders viel beten. Gerade da, wo wir viel zu tun haben, gerade da brauchen wir doch umso mehr Kraft von Gott. Und wenn wir in dieser Kraft leben, können wir auch viel mehr tun. Ich bin sicher, wir sparen sogar Zeit, wenn wir uns Zeit nehmen für Gott. Stellt euch vor, zwei Waldarbeiter versuchen mit einer stumpfen Säge einen Baum durchzusägen. Sie ackern und ackern, aber sie kommen einfach nicht vorwärts, die Säge ist ja stumpf. Sagt der eine zum anderen, lass uns doch mal aufhören und lass uns erstmal die Säge schärfen. Nein, sagt der andere, dafür haben wir keine Zeit, also ackern Sie weiter. Und wer hat recht? Natürlich der, der sagt, wir müssen erstmal die Säge schärfen. Es bringt ja nichts, mit einer stumpfen Säge weiterzuarbeiten. Da nützt alle Anstrengung nichts. Und so ist die Frage, arbeiten wir vielleicht geistlich manchmal mit einer stumpfen Säge? Wäre es nicht gut, sozusagen sich von Gott die innere Säge schärfen zu lassen? Durch seinen Heiligen Geist, durch seine Kraft, durch sein Wort. Und dann geht vieles leichter. Ich sage mal so eine Hausnummer, ich bin sicher, jede Minute, die wir Zeit haben für Gottes Wort und für das Gebet, spart uns an einer anderen Stelle 2 bis 3 Minuten durch die Kraft, die wir bekommen. Oder auch für den Gottesdienst. Ich sage das immer wieder bei Leuten, die sagen, oh, ich habe keine Zeit für Gottesdienst. Mir hat bisher noch niemand widersprochen. Ich sage dann immer, ja, also wenn Sie sich 1 Stunde in der Woche Zeit nehmen für Gott, ihm die Ehre zu geben, von ihm Kraft zu bekommen, bin ich sicher, Sie sparen 2 bis 3 Stunden woanders durch die Kraft, die Gott Ihnen schenkt. Probiert's aus. Und auch der Umgang miteinander kann viel entspannter sein, wenn wir von Gottes Kraft leben. Dass wir uns nicht unter Druck setzen, so wie die Martha, die Maria, sondern dass wir fragen, welche Gaben hat Gott mir gegeben? Welche Gaben hat Gott dem anderen gegeben? Wie schön, dass wir uns ergänzen können. Das ist doch wunderbar. Und so möchte Jesus nicht nur der stressgeplagten Martha helfen, sondern auch uns, auch Ihnen, auch dir, auch mir. Indem er uns Mut macht, dass wir uns Zeit nehmen für ihn. Indem er uns einen Weg zeigt, dass wir uns auch gegenseitig annehmen, so wie Gott uns geschaffen hat. Er kann uns helfen, dass wir innerlich zur Ruhe kommen, bei allem äußeren innerem Stress. Was er sagt, das trägt. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du uns immer wieder neue Kraft schenkst. Wir brauchen das. Wir brauchen sie gerade heute. Hilf uns, dass wir immer neu deine Kraft anzapfen, dass wir uns von dir ermutigen lassen, dass wir uns Zeit nehmen für dich. Amen.
Herr Jesus, wir danken dir für die Bibel und die darin vorkommenden Menschen, wie auch Maria und Martha. Schenke du uns das richtige Verhalten zum richtigen Zeitpunkt. Wir wissen, dass du uns liebst, ob wir ein Kind, ein Jugendlicher oder ein Erwachsener sind. Du hörst unser Gebet. Wir bitten dich für alle, die heute hier sind und die, die aus verschiedenen Gründen nicht hier sein können. Sieh jeden Einzelnen in seiner Situation und stärke unseren Glauben. Herr Jesus, wir bitten dich für die Kranken, Trauernden und Einsamen in unserer Gemeinde. Steh ihnen bei, gib ihnen Trost und Zuversicht und stelle ihnen Menschen zur Seite, die ihnen deine Liebe weitergeben. Herr Jesus, wir bitten dich für deine vielen verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Gemeinde. Schenke ihnen Kraft, Ausdauer, neue Ideen und Freudigkeit für die Arbeit in deinem Reich. Bewege immer wieder Menschen, neu mitzuarbeiten. Wir bitten dich für die Freizeit der Jungscharen des Zifferlem Seelbach in Holland in der ersten Osterferienwoche. Schenke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gute Ideen und Kraft für die Durchführung und segne die Teilnehmenden. Wir bitten dich für deine Gemeinde vor Ort und darüber hinaus. Schenke uns den Blick für unseren Nächsten, ob in der Gemeinde, in der Schule, am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft. Lass uns auf andere zugehen, bereite uns vor und benutze uns als dein Werkzeug. Wir bitten dich für beide Seiten zerstrittener Gruppen, ob in der Schule zwischen den Klassenkameraden oder in den Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt. Du kannst Versöhnung und eine Lösung festgefahrener Situationen schenken. Wir befehlen dir die verfolgten Christen an. Wir denken nach den Kirchenschließungen an die protestantischen Christen in Algerien, dass sie Möglichkeiten finden, sich heimlich zu versammeln und sich gegenseitig im Glauben zu ermutigen. Wir bitten dich für die Arbeit des Hilfswerks Kreuz des Südens in Paraguay und für uns, dass wir dort, wo wir leben, als Christen ein Zeugnis für dich sind. Wir beten nun gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich in Ewigkeit.
Amen. Und nun geht in diesen Sonntag, geht in die nächste Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.